Staatslexikon Online, der Podcast.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode des Podcasts Staatslexikon Online in der Serie zum Thema China. Wir haben uns ja bisher mit der historischen Entwicklung beschäftigt und auch mit den politischen Gegebenheiten und möchten heute einen tieferen Blick auf die Wirtschaft des Landes werfen. Und um diesen Blick auf die chinesische Wirtschaft ein wenig vertieft geben zu können, ist heute mit mir hier im Studio Herr Philipp Brandt, der Mitarbeiter ist bei uns im Team des Staatslexikons Online und seinen Master an der Universität Passau in Staatswissenschaften absolviert. Hallo Herr Brandt.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, auch in der zweiten Staffel wieder Teil des Teams zu sein.
Kurz einen Blick darauf, was eigentlich unter Mao geschehen ist. Das Land hat damals ja sehr grundlegende Veränderungen erfahren und tiefgreifende Veränderungen. 1949 kam es ja zur Gründung der Volksrepublik China unter Mao Zedong und damit dann auch Schritt für Schritt, aber relativ schnell zur Einführung einer Planwirtschaft nach sowjetischem Vorbild. Zunächst in den ersten Jahren nach der Revolution war es so, dass der Landbesitz in bestimmten Grenzen noch erhalten werden sollte. Das wurde aber radikal geändert und das Land wurde vergesellschaftlicht. Es wurde bearbeitet in Genossenschaften unter der Maßgabe von 5-Jahresplänen. Also wir befinden uns hier in einer strikten, zentralisierten Planwirtschaft. Und alles, was an Überschüssen erarbeitet werden konnte auf dem Land, ich rede hier jetzt auch vor allem deswegen so viel über das Land und die landwirtschaftliche Produktion, weil China ja damals ein zutiefst agrarisch geprägtes System war. Alle Überschüsse, die irgendwie erwirtschaftet werden konnten, mussten abgegeben werden und wurden dann zentral weiterverteilt. Privatbesitz war in diesem System natürlich nicht vorgesehen und deswegen war es eine sehr große Änderung, als das Privateigentum gesetzlich geschützt wurde. So viel zu dem Ausgangspunkt, aber das ist jetzt über 80 Jahre her. Herr Brandt, wie sieht es aktuell mit den Zahlen im chinesischen Wirtschaftssystem aus?
Werfen wir jetzt mal einen Blick in die Post-Mao-Ära, also ab 1980. 1980, also kurz nach dem Tod Maos, haben wir ein BIP von 305 Milliarden US-Dollar in China, was sich in den folgenden 20 Jahren durch den wirtschaftlichen Aufschwung fast vervierfacht hat auf rund 1,2 Billionen US-Dollar. In der Folge beschleunigte sich dieses Wachstum sogar noch und bis auf den kleinen Dämpfer, den das BIP während der Finanzkrise, während der weltweiten Finanzkrise 2009 durch den Kollaps von Lehman Brothers erlitten hat, konnte sich zwischen 2000 und 2017 das BIP sogar verzehnfachen. 2018 hat das BIP nämlich eine Höhe von rund 13,4 Billionen US-Dollar. Wenn man sich im Vergleich dazu das chinesische BIP pro Kopf anschaut, dann lag das 1980 bei rund 300 US-Dollar. Und 2018 haben wir hier annähernd 10.000 US-Dollar. Damit liegt es aber immer noch deutlich unter dem globalen Durchschnitt.
Sie haben ja jetzt öfter etwas über das Bruttoinlandsprodukt gesagt. Vielleicht noch mal ganz kurz zur theoretischen Klärung. Das Inlandsprodukt selbst stellt auf die Produktion bzw. die Einkommen ab, die innerhalb der Grenzen eines Landes entstehen. So findet man es im Staatslexikon Online. Und dieses Konzept versucht, ein Maß dafür zu finden, wie leistungsstark eine Volkswirtschaft ist. Jetzt haben wir schon gesehen, dass seit dem, was ich kurz geschildert hatte, also der Mao-Ära und der Planwirtschaft, bis heute extreme Veränderungen und ein sehr großes Wachstum stattgefunden haben. Wie steht es denn aktuell um eben diese Leistungsstärke Chinas, die ja das Bruttoinlandsprodukt auch misst und bei dem wir gesehen haben, es scheint sehr stark zugenommen zu haben? Ist dem auch so?
Wenn man sich mal die deutsche Handelsbilanz anschaut, dann gewinnt man einen ganz interessanten Einblick in die chinesische Bedeutung im Welthandel. 2021 war China nämlich das 6. Jahr in Folge der größte Handelspartner Deutschlands, also selbst größer als die USA. Die USA sind zwar der größte Exportmarkt, aber wenn man den Gesamtwarenfluss sieht, das heißt Exporte und Importe zusammengesehen, dann sprechen wir über ein Volumen von ungefähr 250 Milliarden Euro im Jahr 2021. Für 2022 wird sogar nochmal ein Wachstum auf 300 Milliarden prognostiziert. Und die USA sind zwar für unsere Exporte ein enorm wichtiger Markt, aber auf der Importseite ist China da nochmal deutlich wichtiger für uns. Außerdem ist China auch viertgrößter Empfänger deutscher Direktinvestitionen 2020 mit 89 Milliarden Euro. Und insgesamt weltpolitisch gesehen ist China nun mal auch die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nach den USA.
Am Ende dieser Entwicklung, die wir jetzt kennengelernt haben, steht die sozialistische Marktwirtschaft chinesischer Prägung, welche seit 1992 auch Verfassungsrang besitzt in China. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt erst einmal ganz zentral damit, welche Wirtschaftsordnung eigentlich in China gegeben ist. Und das ist ja auch eine der zentralen Fragen, die wir uns immer wieder gestellt haben. Politische Ordnung haben wir soweit ganz gut verstehen können, aber wie sieht es jetzt mit der Wirtschaftsordnung aus? Und dem Ganzen wollen wir uns erst einmal theoretisch nähern. Wirtschaftsordnung bezeichnet alle Institutionen, die für den Aufbau und die Funktionsweise einer Volkswirtschaft verantwortlich sind. Und da wäre jetzt meine Frage, diese sozialistische Marktwirtschaft in China, wie kann man diese beiden Begriffe zusammenbringen und erklären?
Das ist gar nicht so einfach. Dafür müssen wir die vielleicht am besten erstmal so ein bisschen in ihre Bestandteile zerlegen. Wenn wir uns angucken, was heißt denn Markt und was heißt Marktwirtschaft? Was heißt es, wenn Wirtschaftsordnung marktwirtschaftlich organisiert ist? Dann sprechen wir davon, dass auf Märkten die Nachfrage nach einem Gut oder einer Dienstleistung über den Preismechanismus mit dem entsprechenden Angebot in Einklang gebracht wird. Das wohl bekannteste Beispiel ist auch hier Adam Smith, ein berühmter Ökonom, der diese Vorstellung der unsichtbaren Hand etabliert hat, die eben wie unsichtbare Kräfte auf den Markt einwirken und wodurch sich eben der Preis ausbildet. Das ist also der Marktmechanismus in einer Marktwirtschaft.
Wenn wir dann jetzt eine sozialistische Marktwirtschaft haben, wie kann ich genau diese Idee, die wir ja, wenn wir zum Beispiel auch an die Ideen des Kalten Krieges denken, genau mit der anderen Seite quasi verbinden, mit dem Markt zusammenbringen? Beziehungsweise, Sie haben schon gesagt, vielleicht erstmal die beiden verschiedenen Begriffe anschauen. Was ist denn dann mit dem Sozialismus?
Ja, schauen wir uns den Sozialismus an, dann muss man zunächst einmal feststellen, dass es zwei unterschiedliche Lager gibt im Sozialismus. Die einen sind nämlich schon dafür, dass man diese marktwirtschaftlichen Aspekte des Wettbewerbs beibehält und auch unterschiedliche Unternehmensformen und unterschiedliche Unternehmen hat. Was jedoch geregelt ist, ist der Besitz dieser Unternehmen. Diese Unternehmen gehören nicht Privatakteuren, sondern werden in Kooperativen geführt und gehören quasi der Gemeinschaft. Auf der anderen Seite gibt es das Lager um Karl Marx, die von einer zentralen Verwaltungswirtschaft ausgehen. Also im Volksmund sagen wir dazu oft Planwirtschaft, weil es um die zentrale Planung der Produktionsabläufe geht. Was hier im Fokus steht, sind häufig die zentrale mehrjährige oder eine langjährige Planung von Produktionsschritten, die benötigt werden.
Dann würde ich jetzt rein vokabelmäßig einmal ganz gerne kurz hier quasi reingrätschen. Herr Brandt, erstmal vielen Dank für diese verschiedenen Begriffe, die Sie geklärt haben und auch für die Abgrenzung zwischen Marktwirtschaft und sozialistischer Marktwirtschaft oder sozialistischer Wirtschaft erstmal. Wir in Deutschland haben ja das System der sozialen Marktwirtschaft, die, obwohl es vielleicht erstmal ähnlich klingen mag, auf keinen Fall verwechselt werden sollte. Diese wurde nach 1945 eingeführt in Deutschland und es handelt sich dabei um eine regelgeleitete Wirtschaftspolitik, die versucht, über rechtliche Rahmenordnungen dafür zu sorgen, dass der Wettbewerb auf den Märkten zu gesellschaftlich erwünschten Ergebnissen führen wird. Und das bedeutet, und da ist eben einer der zentralen Unterschiede zu der reinen Marktwirtschaft, die Sie gerade kurz erwähnt hatten, dass man die reinen Marktmechanismen nicht mehr vollkommen ungezügelt quasi walten lässt, sondern stattdessen entscheidet, was ist eigentlich eine gute wirtschaftliche Ordnung, nicht nur im Rahmen des Marktes, sondern in der sozialen Marktwirtschaft ist es nicht nur die wirtschaftliche Effizienz, sondern primär das Wohlergehen der Menschen, die in ihr leben. Der Staat garantiert hier die Rahmenordnung mit dem Ziel, dass ein echter Leistungswettbewerb möglich sein soll. Er greift aber nicht, und das ist eben dieser sehr zentrale Unterschied zur sozialistischen Marktordnung, aktiv in den Wettbewerb ein. Also klassischerweise Gesetze, Regeln, zum Beispiel auch Monopolaufsichtsbehörden, all sowas wird über den Staat geregelt, um zu garantieren, dass es diese gesellschaftlich wünschenswerten Ergebnisse gibt. Aber selbst ist der Staat kein Akteur. Man kann sich das auch vorstellen mit einem Bild, nämlich wenn Sie ans Fußballspiel denken, da ist es auch so, dass der Verband oder der Verein Regeln vorgibt, dass sie einen Schiedsrichter haben, der darauf achtet, dass die Regeln eingehalten werden, der aber selbst nicht mitspielt. Und entsprechend soll es auch in der sozialen Marktwirtschaft sein. Herr Brandt, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, Sozialismus, Marktwirtschaft. Ich habe gesagt, soziale Marktwirtschaft. Wie sieht jetzt die sozialistische Marktwirtschaft aus?
Ja, das ist alles ein bisschen verwirrend. Und bei der sozialistischen Marktwirtschaft, da hat man eben die Aspekte, die ich vorhin genannt habe, aus der Zentralverwaltungswirtschaft. Das heißt, wir haben eine zentrale Planung und Lenkung der wirtschaftlichen Produktion. Aber es wird trotzdem die Effizienz von Märkten anerkannt und diese Effizienz wird häufig zurückgeführt auf einen gewissen Konkurrenzdruck zwischen den Unternehmen. Deshalb beinhaltet die sozialistische Marktwirtschaft eben auch Elemente wie freie Preisbildung oder die Konkurrenz von Staatsbetrieben, um den Effizienzdruck auf den Unternehmen aufrechtzuerhalten.
Genau diese Aspekte finden wir auch in dem chinesischen Wirtschaftssystem wieder. Zum einen haben wir konkret knapp 170.000 Staatsunternehmen und dabei handelt es sich nicht nur jetzt um kleinere Versorgungsunternehmen, sondern teilweise auch um sehr große Global Player. Diese arbeiten, genau wie Sie es schon angedeutet haben, auch im chinesischen System zentral profitorientiert, sind aber gleichzeitig eben stark beeinflusst von der staatlichen Politik und den Direktiven, die vor allem die Kommunistische Partei Chinas ausgibt. Sie stehen dabei auch direkt unter staatlicher Aufsicht, was uns nochmal zeigt, wie schnell diese Direktiven auch durchgesetzt werden können im Zweifelsfall. Als Vorteil haben diese Unternehmen dann noch, dass sie von Vorzugspolicen und Krediten profitieren können und haben damit insgesamt einen besseren Zugang zu Finanzierung und auch Versicherung für größere Auslandsprojekte, die sie durchführen. Gleichzeitig, und auch hier wieder die starke Rolle der politischen Partei, werden die leitenden Angestellten von der Regierung ernannt, bewertet und überwacht und eben nicht, so wie wir es kennen, im Privatwirtschaftlichen vielleicht durch einen Aufsichtsrat. Diese 170 Staatsunternehmen, ich hatte es schon angedeutet, sind eben keine kleinen und unbedeutenden, sondern sie beherrschen ganz zentral die strategischen Sektoren, darunter zum Beispiel Energie, Bergbau, Öl und Gas, Telekommunikation und Schifffahrt, womit wir schon sehen, wie stark hier wieder der Einfluss der Regierung und damit im Endeffekt wieder der Kommunistischen Partei Chinas ist. Es gibt auch einen Begriff, der das nochmal ganz schön zusammenfasst. Das ist nämlich der sogenannte Kaderkapitalismus. Wenn wir wieder an die Kaderpolitik denken, die die Partei betreibt, um eben zentrale, wichtige Stellen zu besetzen, sieht man, das wird hier eben auch auf die kapitalistisch arbeitenden Unternehmungen übertragen. Das Ganze ist ja ein Ergebnis langjähriger Reformpolitik und dieser ganz bewusste Umbau, der stattgefunden hat von strenger Zentralverwaltungswirtschaft hin dazu, dass jetzt hier die Marktkräfte entscheidend sind dafür, wie die Ressourcen eigentlich verwendet werden sollen, wird gleichzeitig ideologisch von der Partei so verstanden, dass es ein Schritt auf dem Weg zum Sozialismus sein kann oder sogar sein muss. Damit einhergeht gleichzeitig auch eine sehr starke Öffnung zur Weltwirtschaft. Und ein zentrales Datum dafür war der Beitritt zur Welthandelsorganisation 2021. Wir haben jetzt schon gehört, dass das in sehr vielen klassischen Indizes so aussieht, dass das ein sehr erfolgreiches System ist. Gleichzeitig muss man auch sagen, je tiefer man sich mit den Zahlen beschäftigt, umso häufiger findet man auch den Hinweis darauf, dass es nicht ganz einfach ist, die tatsächlichen Indizes zu kennen. Es wird häufig geschätzt. Nicht alle Zahlen sind uns ganz so zugänglich, wie wir das vielleicht erwarten oder kennen. Also auch hier, man muss diese Zahlen, die auch wir hier wiedergeben, die wir natürlich aus verlässlichen Quellen versuchen zu ziehen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja auch zugänglich machen über unsere Shownotes. Aber man muss trotzdem das Ganze immer mit ein wenig Vorsicht genießen, weil wir es nicht ganz genau wissen. So nach diesem Disclaimer aber nochmal. Insgesamt sieht es nach einer sehr erfolgreichen Wirtschaft aus. Sie haben es schon gesagt, das Ranking als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist ja sehr beeindruckend. Funktioniert es tatsächlich auf allen Ebenen so oder gibt es spezifische Herausforderungen, die wir hier stärker bedenken müssten, wenn wir über China reden?
Also was wir schon angesprochen hatten, gerade beim Sozialismus hatte ich es erwähnt, dass Firmen und Betriebe der Allgemeinheit zugutekommen, in Kooperativen gehalten werden. Und was damit verknüpft ist, ist auch eine gleichmäßige Verteilung der Gewinne dieser Unternehmen. Und das war häufig eine Kritik, die hervorgekommen ist am chinesischen System, dass es trotzdem noch große Ungleichheiten im Land gibt, obwohl das Wirtschaftswachstum vor Ort sichtbar ist. Und das sieht man beispielsweise auch im BIP pro Kopf, dass obwohl Wirtschaftswachstum, wie wir vorhin gesehen haben, bereits ab den 1980er Jahren einsetzt, dass die Reallöhne oder das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf erst ab den 2000er Jahren beginnt zu steigen. Ja, dies hat Kritik am System immer lauter werden lassen, was dazu geführt hat, dass China 2017 ein Reformpaket vorgestellt hat.
Sie haben ja jetzt gerade schon erwähnt, dass dieses Wirtschaftswachstum allgemein sehr groß war und haben dann auf den Unterschied auf das Wirtschaftswachstum pro Kopf hingewiesen. Was vielleicht noch ein ganz wichtiger zusätzlicher Indikator ist, ist, dass mit diesem Wachstum und mit den ganzen Reformen, die eingeführt worden sind, China auch sehr erfolgreich darin war, die Armut im Land insgesamt zu reduzieren. Als kurzes Beispiel dafür, 1978, als eben die Reformen begannen, lebten 770 Millionen Landbewohner in Armut und die Armutsquote betrug 97,5%. Das ist natürlich extrem hoch. Das ist zu einem sehr großen Teil bekämpft worden können und das ist ein sehr großer Erfolg. Gleichzeitig ist es so, dass 1952 bis 1986 dieses Land auch eines derjenigen war mit der geringsten Ungleichheit weltweit. Mit dem, was Sie jetzt gerade genannt haben, sieht es schon so aus, als ob dieses Wachstum nicht eben beim einzelnen Kopf, BIP pro Kopf, angekommen ist. Gibt es noch andere Indikatoren, die wir für dieses Argument heranziehen könnten?
Ein Indikator, der häufig herangezogen wird, wenn man über Einkommensverteilung sprechen will oder nicht nur über Einkommensverteilung, aber wenn man generell Messwerte erhoben hat und man möchte wissen, wie sind diese anzuordnen, wie sind die verteilt, dann benutzt man den Gini-Koeffizienten. Der Gini-Koeffizient ermöglicht nämlich, die Messwerte, die man erhalten hat, einzuordnen und die Verteilung in der Gesellschaft abzubilden. Häufig wird dieser daher dafür benutzt, um die Einkommensverteilung oder die Vermögensverteilung in Gesellschaften darzustellen. Und das Gleiche kann man auch bei China machen. Und wenn man sich den Gini-Koeffizienten von China anschaut, dann sticht nämlich sehr heraus, dass die urbanen Regionen ein annähernd deutsches Niveau haben, während die ländlichen Regionen dagegen jedoch deutlich abfallen.
Sie hatten ja diesen Gini-Koeffizienten schon genannt. Allgemein im Land ist es so, dass China einen Wert von 0,49 hat. Das ist interessanterweise in etwa vergleichbar mit den USA. In Deutschland, wo liegen wir da in etwa?
Also schauen wir uns den Gini-Koeffizienten für Deutschland an aus dem Jahr 2022. Dann haben wir hier einen Wert von 0,344. Beziehungsweise, wenn man es als Indiz verwendet, eben von 34,4 Punkten. Und was bei dem Index, glaube ich, noch wichtig zu erklären wäre, ist, dass ein Wert von 0 die absolute Gleichverteilung in der Gesellschaft bedeuten würde und ein Wert von 1 die absolute Ungleichheit. Also eine Person würde den gesamten Besitz in der Gesellschaft halten. Was mit Blick auf diese Zahlen vielleicht jetzt noch wichtig zu wissen ist, dass die Vereinten Nationen ab einem Gini-Koeffizienten von 0,4 Punkten von einem erhöhten Risiko für soziale Unruhen sprechen. Und wenn wir uns dann die Werte angucken, sowohl der USA als auch Chinas, sehen wir, dass beide Länder sich jenseits dieser Schwelle für soziale Unruhen befinden, was vielleicht auch die ein oder andere Tendenz in den Ländern erklärt.
Jetzt hatten Sie ja schon die Stadt-Land-Schere angesprochen. Da würde ich noch mal ein paar Zahlen dazu geben, weil Sie ja schon ganz richtig gesagt hatten. Stadt hat eigentlich BIP-Zahlen, die sind für uns nicht so ungewöhnlich, die sind durchaus vergleichbar mit unserem Standard. Wenn wir uns das Einkommen pro Kopf 2019 anschauen, um auch diesen wirklich starken Unterschied zwischen Stadt und Land einmal zu zeigen, in Shanghai und Peking können wir von einem Pro-Kopf-Einkommen zwischen 10.000 und 20.000 Dollar eingehen. In Gansu, das ist eine Provinz, die so in der Mitte quasi die Grenze zwischen Ost- und Westchina darstellt, haben wir hingegen ein Einkommen pro Kopf unter 1.500 Dollar. Allgemein kann man sagen, im Land, in den ländlichen Gebieten haben wir ein durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen von 1.500 bis 2.500 Dollar, mit einer Ausnahme bei den Küstenregionen, die eben aufgrund der starken Förderung einerseits mit Infrastrukturmaßnahmen und zum anderen, weil sie die direkten Handelsrouten sind, sehr viel besser gestellt sind. Und allgemein im Westen ist es konstant niedriger. Folgen davon sind unter anderem eine sehr starke Urbanisierung, also eine Binnenmigration und auch die starke Arbeitsmigration von Saisonarbeitern oder Tagelöhnern, die dann außerhalb der eigentlichen Heimat arbeiten müssen. Rein ideologisch gesehen hatte ich ja jetzt gerade schon einmal kurz erwähnt, dass von Seiten der Partei argumentiert wird, dass diese sozialistische Marktwirtschaft chinesischer Prägung ein notwendiger Schritt auf dem Weg zum Sozialismus sei. Einige Ökonomen und Kritiker sagen aber, dass es eigentlich bei der derzeitigen Form von Staatskonzernen plus Kapitalismus es sich nicht mehr wirklich um eine sozialistische Marktwirtschaft handelt, sondern vielmehr um einen sogenannten Staatskapitalismus. Denn der Staat führt hier die Unternehmen wie private Akteure und, was dabei sehr wichtig ist, behält ja die Einnahmen auch komplett, reinvestiert sie vielleicht, macht einige Ausschüttungen an einige wenige Eliten. Wir haben schon kurz über den Gini-Koeffizienten gesprochen. Da sehen wir ja auch, dass anscheinend nicht breit gestreut wird. Also wenn ich diese Staatsunternehmen habe, dann wäre ja das eine Möglichkeit, um das damit möglichst weit zu verteilen. Aber das scheint nicht zu geschehen. Herr Brandt, gibt es irgendwelche Versuche, das Ganze aufzubrechen, auch von politischer Seite?
In der Tat gab es einiges an Kritik, was der chinesischen Führung entgegenkam. Und um diese Kritik zu entkräften, hat die Regierung 2017 ein Reformpaket erlassen. Und aufgrund dieses Reformpaketes wurden Staatskonzerne dazu verpflichtet, Dividenden an die Zentralregierung auszuschütten. Und diese Ausschüttung an Dividenden werden dann von der Regierung umverteilt in Sozialfonds, wie insbesondere Rentenfonds oder andere Sozialprogramme zur Integration von bestimmten Gebieten. Wie hoch diese Dividende, die da abgeführt ist, jetzt in der Tat ist, ist schwierig zu sagen. Wir hatten es bereits erwähnt, Zahlen aus China sind immer mit Vorsicht zu genießen. Ich habe in einem alten FAZ-Artikel Zahlen gefunden von 30% ab 2020, die abgeführt werden müssen an die Zentralregierung. Und zuvor soll es sich auf 10% belaufen haben. Aber wie gesagt, alle Autoren sagen, dass es eigentlich mit Vorsicht zu genießen. Wichtig ist hier einfach zu sehen, dass es von den Staatskonzernen einen Dividendenbetrag gibt, der an die Zentralregierung zurückzuführen ist, der dann in einem Umverteilungsmechanismus in irgendeiner Form wieder der Bevölkerung zugutekommen soll.
Dieser Versuch, mit der Ungleichheit im Land umzugehen, beziehungsweise diese Ungleichheit möglichst zu reduzieren, ist ja die Antwort auf eine Herausforderung, mit der sich dieses riesige Land und auch diese riesige Wirtschaft einfach konfrontiert sehen. Gibt es weitere Herausforderungen, die man jetzt, auch wenn man aus dem Westen gen China blickt, vielleicht im Auge behalten sollte?
Um erstmal beim Finanziellen zu bleiben, gibt's da definitiv einiges, was böse Erinnerungen weckt. Als Reaktion auf die Lehman Brothers Pleite, die in den USA als auch in Europa damals die Finanzkrise ausgelöst hat, hat nämlich auch die chinesische Regierung reagieren müssen, denn einbrechende Wirtschaften sowohl in den USA als auch in Europa führt unweigerlich auch dazu, dass es einen Nachfrageeinbruch in der chinesischen Wirtschaft gibt. Und um diesen Einbruch abzufedern, hat die chinesische Führung damals entschieden, sehr viel Geld in den Markt zu spülen. Und der Internationale Währungsfonds hat in der Folge China auch häufiger verwarnt, dass sie eine andere Fiskalpolitik verfolgen müssen, weil die Risiken für ein instabiles System einfach zu groß werden. Es gibt diesen Test, diesen Stresstest, der infolge des Finanzcrashs etabliert wurde. Und den hat der IWF durchgeführt im Jahr 2018 und dabei sind 27 von 33 Banken quasi umgefallen, also haben diesem Stresstest nicht standgehalten. Und wenn man sich SWOT-Analysen zu China anschaut, dann wird auch die hohe Unternehmensverschuldung und auch die Immobilienblase immer als großes Risiko gesehen.
Die Immobilienblase, damit nennen Sie ein weiteres Thema, über das wir in der Vorbereitung ja kurz gesprochen hatten, nämlich, dass man auch immer häufiger liest, dass es jungen Chinesinnen und Chinesen nicht mehr möglich ist, eine feste Partnerschaft oder eine Ehe einzugehen, weil sie nicht in der Lage sind, sich eigene Wohnungen zu leisten. Und das bringt ja ganz andere, weitere Komplikationen mit sich, über die wir auch schon mal gesprochen hatten, Herr Brandt.
Ein weiteres Problem ist natürlich, wenn man sich in diesem Kontext die Urbanisierung in China anguckt, dann verläuft diese beinahe linear und nimmt pro Jahr ungefähr 1,5-2% zu. Das führt aber dazu, dass ein ungeheimer Bevölkerungsdruck auf den Städten lastet und es immer schwieriger wird, diesem Bevölkerungsdruck Herr zu werden. Des Weiteren gibt es ein anderes Problem in der chinesischen Gesellschaft und das hat mit der damaligen Ein-Kind-Politik zu tun. Wenn wir nach China schauen und wir schauen uns die Prognosen zur Altersstruktur an, dann sehen wir, dass im Jahr 2050 30%, also ein Drittel der Bevölkerung beinahe, über 65 Jahre alt sein wird. Was es für eine Gesellschaft bedeutet, wenn ein Drittel der Gesellschaft nicht mehr erwerbstätig ist und auf das Erwirtschaften der anderen angewiesen ist, kann sich bei uns, glaube ich, jeder gut vorstellen. Selbst wir diskutieren hin und her, wie unsere Rentensysteme in der Zukunft funktionieren sollen. Die Ampelregierung derzeit hat den Vorschlag einer Aktienrente eingeführt, um die vorhandenen Systeme zu restrukturieren, weil sie dem Druck nicht mehr standhalten können. Also selbst bei uns, wo die Rentensysteme und die sozialen Sicherungssysteme über Jahrzehnte hinweg gewachsen sind, merken wir zusehends, dass es einfach so nicht mehr funktioniert und die Systeme an ihre Leistungsgrenzen kommen. Da es diese Systeme und diese Überlegungen, diese Anstrengungen in China bisher gar nicht gab, ist das System natürlich, steht vor noch viel größeren Aufgaben. Und die Herausforderung ist noch viel größer, weil auch die Verhältnisse nochmal ganz andere sind als bei uns.
Wenn wir jetzt gerade über die Herausforderungen reden, dann würde ich hier noch gerne kurz auf den Punkt der Klima- und Umweltpolitik eingehen. Denn es ist durchaus so, dass auch in China und im Zuge dieses großen Wachstums man mittlerweile Bewegungen merkt, die eben versuchen, mehr Umwelt- und Klimaschutz einzuführen. Gleichzeitig ist es einer der größten Konfliktpunkte auch mit dem Westen beziehungsweise im Weltmarkt. Also wie geht man mit solchen Fragen wie zum Beispiel CO2-Emissionen um? Wird man sich daran beteiligen, diese zu reduzieren? Und wenn wir zum Beispiel auf China schauen, also auch intern im Land, gibt es durchaus Forderungen danach, dass das stärker getan werden muss, dass auch die eigene direkte Umwelt besser geschützt werden muss. Es gibt auch eigene staatliche Kommissionen dafür und politische Posten, die auch nicht unbedeutend sind. Und gleichzeitig hat man hier fast noch stärker, als wir das erleben, eben dieses ständige Aushandeln zwischen Wachstum und Bewahren eben der natürlichen Ressourcen, die dort sind. Als kleines Stichwort noch dazu, die Abhängigkeit von Kohle. China hat große Kohlevorkommen und fördert auch noch sehr viel und setzt das in der Energiegewinnung auch noch ganz zentral ein. Und ich hatte eben schon darauf hingewiesen, dass es auch noch ein Sektor, der unter Kontrolle der Staatsunternehmen ist. Also auch hier sehen wir wieder die direkte Verbindung dann zum politischen System. Was wir insgesamt gesehen haben, ist ein sehr komplexes System, das in einem ständigen im Grunde ziehen und schieben zwischen den Marktkräften und den politischen Kräften ist. Was aber, denke ich, ganz deutlich geworden ist, ist, dass auf jeden Fall auf der ideologischen Seite und auf der reinen Seite der Wirtschaftsordnung es sich tatsächlich um ein eigenes System handelt, das auch Politik in großem Maße eben mit einsetzt. Wir hatten ja unter anderem in einer der Episoden auch darüber gesprochen, wie es um Zensur und den Einfluss auf das Internet steht. Und da hat man ja auch schon ganz deutlich gesehen, dass auch große Internetkonzerne ganz zentral beeinflusst werden von der Regierung und wie diese Mittel auch eingesetzt werden, um sowohl nationale als auch internationale wirtschaftliche Akteure eben mit zu kontrollieren. Also auf der Ebene haben wir auf jeden Fall ein System, das anders aufgebaut ist als das, in dem wir leben.
Ja, das sehe ich eigentlich ganz genauso. Ich finde es aber sehr interessant zu beobachten vor diesem Hintergrund, dass die Systeme in der Ideologie, der sie folgen, zwar grundverschieden sind, aber im Effekt, den sie auf die Bevölkerung haben, dann vielleicht auch doch nicht mehr so verschieden sind. Das hat der Blick auf den Gini-Koeffizient, denke ich, ganz gut gezeigt. Ich meine, die USA und China liegen da beinahe gleich auf. Es sind beides große Länder, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Haben wir vor ein paar Jahren noch gesehen, wie Donald Trump mit protektionistischen Politiken wie Make America Great Again einen Wahlkampf gewonnen hat, haben wir jetzt durch Corona ähnliche Tendenzen auch in China gesehen. Obwohl China sich immer stark einsetzt für freien Handel und freien Fluss von Waren, kann man zunehmend sehen, dass China die Corona-Situation auch dazu genutzt hat, um ausländische Fachkräfte aus dem Land zu drängen, was durchaus ein erwünschter Effekt der Corona-Maßnahmen war. Und zunehmend sieht man, dass die Zeichen auf mehr Abschottung und stärkere Regulierung stehen. Insbesondere im Rahmen dieser Null-Covid-Politik, die die Regierung verfolgt hat, kann man eben sehen, dass die Wirtschaft auf mehr Autarkie umgebaut wird, um im Land resilienter zu operieren. Wir haben eine Lokalisierung der Wirtschaft und wir haben auch ganz konkrete Ansätze wie den Buy-China-Ansatz oder die Dual-Circulation-Strategy, die von der chinesischen Führung postuliert werden, die eigentlich dem Washingtoner Konsens des freien Waren- und Kapitalflusses als vorrangigen Wirtschaftsziel diametral entgegenstehen.
Mit genau diesen engen Verflechtungen, die wir dann ja direkt auch wiederum gemerkt haben im Zuge von Covid, der Änderung der Politiken und die ja auf politischer Ebene auch nochmal ganz stark diskutiert wurden und das ist ja hier das Interessante, unter anderem auch eine Reaktion waren auf die Trumpschen Politiken, die seinem Wahlkampf dann ja auch gefolgt sind. Das sind alles Aspekte der Außenwirtschaftspolitik des Landes, das ja so zentral mittlerweile eingebunden ist in die ganzen Service- und Warenströme, dass wir uns beim nächsten Mal einmal die Zeit nehmen wollen, uns ganz zentral genau damit zu beschäftigen. Und da gibt es ja schon ein ganz zentrales Stichwort, das wir auch in den Medien immer wieder finden. Das kommt regelmäßig immer wieder hoch. Herr Brandt, die neuen Seidenstraßen.
Ja, ganz genau. Ich glaube, gerade in Deutschland ist es spätestens seit dem Übernahmeversuch des Hamburger Containerterminals allen ein Begriff. Auch der Hafen von Piräus, all das hat immer wieder für Diskussionen gesorgt. Und ich glaube, was das ganz gut verdeutlicht hat, ist die Dimension, die Wirtschaftspolitik in Chinas Außenpolitik spielt. Und was man insbesondere an der neuen Seidenstraße oder an den neuen Seidenstraßen, denn es gibt ja nicht nur die Landroute, sondern auch noch die Seeroute. Was man an denen ganz gut sehen kann, ist, wie sich auch innenpolitische Probleme, wie dieses starke Gefälle des ländlichen Raumes zum städtischen Raum auswirkt auf Außenpolitiken. Denn beispielsweise die Seidenstraße zielt genau darauf ab, den Westen Chinas, der wirtschaftlich schwächer dasteht, besser anzubinden.
Herr Brandt, damit haben Sie schon einen ganz wichtigen Ausblick gegeben auf ein spannendes Thema und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Für heute erstmal ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich habe mich gefreut, heute wieder hier zu sein. Hinweise zur von uns verwendeten Literatur finden Sie in den Shownotes.
Wenn Sie mehr zu den hier behandelten Themen lernen wollen, besuchen Sie auch www.staatslexikon-online.de